Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast-Show für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Heute mit einem ganz besonderen Thema und einem ganz, ganz besonderen Gast. Herr Wendelin Niederberger ist heute bei uns und spricht mit uns darüber, was im Leben wirklich zählt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf.
Das freut mich. Es ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Anlass, heute darüber zu sprechen, was im Leben wirklich zählt, mit einem Menschen wie Ihnen. Weil Sie sind für mich ein Mensch, der dieses Prinzip des Yin und Yang auf ganz besondere Art und sehr konsequente und schöne Art miteinander in sich und in seinem Lebensstil verkörpert. Denn Sie sind einerseits Spezialist für Unternehmensentwicklung und betreuen seit über 20 Jahren Firmen und Privatpersonen darin, ihre ganz persönliche Vision zu finden und diese Vision dann aber auch in die Realität umzusetzen. Und auf der anderen Seite sind Sie ein Experte, Kenner und auch großer Liebhaber der fernöstlichen Weisheiten des Taoismus. Sie beherrschen das Gesichterlesen, das heißt, Sie können Talente, Fähigkeiten und Berufungen im Gesicht ablesen. Sie sind unter anderem Gründer der Feng Shui-Schule Schweiz und der Erfolgsakademie. Und in diesen Schulen, in diesen Seminaren, in diesen Vorträgen geben Sie Privatpersonen und Firmen wertvolle Impulse für Ihren Weg. Und ich habe mich jetzt einige Zeit mit Ihrer Arbeit beschäftigt und muss sagen, ich habe auch in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt, sehr viel Neues erfahren. Und ich bin ganz begeistert, dass Sie heute hier sind und dass wir uns jetzt darüber unterhalten können, was im Leben wirklich zählt. Denn wie ich Ihnen schon erzählt habe, Herr Niederberger, ich habe vor wenigen Wochen meine Zuhörer gefragt, was beschäftigt dich? Was willst du lernen? Was willst du wissen? Was sind die Themen in deinem Alltag? Und eine Frage, die da ganz klar hervorstach, war die Frage danach, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten? Und wie kann ich diese Talente und diese Fähigkeiten leben? Und da sieht man, für viele Menschen ist es ein Ziel, die Berufung zu finden. Und ich glaube, Herr Niederberger, genau da würden Sie zum allerersten Mal sagen, stopp. Denn ein Mensch, der wirklich weiß, was seine Talente sind, was seine Fähigkeiten und seine Berufungen sind, der braucht keine Ziele, sagen Sie. Wie meinen Sie das?
Das ist genau richtig. Also danke für diese Beschreibung meiner Tätigkeit. Ich bin mir gar nicht so bewusst gewesen, wie viel ich in den letzten über 20 Jahren schon gemacht habe. Aber ich habe das gemacht, weil mir die Menschen am Herzen liegen. Gut, das sagen vielleicht andere auch. Viele Leute sagen, mir liegen die Menschen am Herzen. Aber mir liegen sie vor allem deswegen am Herzen, weil ich möchte, dass sie ihr Leben leben können so, wie sie es für sich eigentlich auch vorgesehen haben. Und wenn ich das sage, dann ist das etwas, was bei uns nicht so bekannt ist, nämlich, dass wir Menschen auf diesen Planeten inkarnieren, dass wir auf diesen Planeten kommen und mit einem ganz bestimmten Plan. Das heißt, wir bereiten uns darauf vor, was möchten wir in diesem Leben erleben, erfahren und vor allem lernen. Ja? Das ist etwas, das im Verlauf des Lebens immer wichtiger wird. Darum gibt es ja so viele Menschen, die in der Mitte des Lebens, so um die 49 rum, dass sie da in Schwierigkeiten geraten, dass sie irgendwie die Orientierung nicht mehr finden können oder die Orientierung verloren haben. Und das ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass das, was sie wirklich leben möchten, dass das nicht gelebt worden ist bis dahin. So, und wenn jemand jetzt ein Leben lebt, das nicht so ist, wofür er angetreten ist, der fängt an, Dinge zu kompensieren. Das heißt, er versucht, andere Möglichkeiten, um sein Glück zu finden. Er versucht, Dinge zu tun, wie zum Beispiel äußere Aspekte als Kompensation anzunehmen, wie Status, Geld oder was auch immer man sich dabei zurechtlegt. Aber in Tat und Wahrheit bräuchte es das alles nicht, weil wenn ich wirklich das tue, wofür ich hierher gekommen bin, dann bin ich im Inneren extrem glücklich. Und ich brauche mir dann auch keine Ziele zu setzen. Wieso soll ich mir Ziele setzen, wenn ich das tue, wofür ich wirklich brenne? Wenn ich das tue, was mein Herz tun möchte, dem muss man nicht sagen, jetzt muss ich diese Ziele setzen oder jetzt muss ich das und dieses erreichen, sondern ich tue es einfach. Und zwar deswegen, weil ich es tun möchte. Mhm. Und das ist das, was ich gerne plädiere. Und zwar deswegen, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Menschen Dinge tun, die ihnen gar nicht wirklich gefallen, die nicht ihre Lebensaufgabe sind, die das nicht das ist, was ihren Talenten und ihrer Berufung entspricht. Und dann muss ich es eben tun und darum brauche ich irgendeine Motivation. Und diese Motivation, die finden Sie dann, indem Sie sich ein Ziel setzen, auf dieses Ziel zusteuern und wenn Sie das Ziel dann erreicht haben, dann sind Sie dann erfüllt. Aber was passiert denn, bis man an dem Ziel ist? Und vor allem, was passiert dann, wenn ich am Ziel bin? Und dort werden wir sehen, dass wir sehr schnell das Gefühl bekommen, in einem Hamsterrad zu sein. Und davor möchte ich die Menschen bewahren. Und dazu habe ich eben alle diese Möglichkeiten geschaffen, um die Menschen auf den Weg zu bringen, warum sie wirklich hierher gekommen sind.
Die meisten Menschen, die sich in diesem Hamsterrad befinden, die von einem Ziel im Außen, sei es ein neues Paar Schuhe, ein Haus, ein Ehering, eine berufliche Karriereleiterstufe zu erreichen, was es auch immer ist, dieses Ziel im Außen, die darin leben und dann auch dazwischen immer wieder diese kleine Befriedigung erfahren durch die Erreichung von diesem Ziel, aber dennoch spüren, da ist eine Sehnsucht da, die nie befriedigt werden kann. Da ist auch irgendwo ein Wissen darum, dass es da noch etwas anderes gibt im eigenen Leben, das man verwirklichen sollte, die aber einfach nicht herausfinden oder nicht wissen, was das ist. Was raten Sie diesen Menschen?
Also das ist eine Situation, in der befinden sich viele Menschen, die meisten eigentlich. Ich habe genau deswegen dieses Konzept des taoistischen Gesichterlesens entwickelt. Das heißt, ich habe die Grundlage eigentlich nicht erfunden, sondern ist viele tausend Jahre alt, aber ich habe sie auf die westliche Welt adaptiert. Das war eine Arbeit, die notwendig war, um der westlichen Welt diese Werkzeuge in die Hand zu geben. Man kennt Gesichterlesen auf verschiedenen Arten. Hier im Westen ist es ja auch sogar entwickelt worden, sogar in der Schweiz ist es entwickelt worden, von einem Johann Caspar Lavater. Im 17. Jahrhundert, glaube ich, hat er gelebt. Und die Chinesen haben einfach eine uralte Tradition, um die Natur zu beschreiben. Und das Beschreiben der Natur erfolgt in Mustern. Und das erste Muster ist, dass alles aufgeteilt ist in zwei Pole. Mhm. Du hast es angetönt, in Yin und Yang. Das nächste Muster ist, dass sich alles immer wieder regelmäßig wiederholt, im Sinne von, es wird etwas geboren, es kommt zur Blüte, es wird reif und es stirbt wieder ab. Das ist eigentlich dieses Muster des Kreislaufes eines Jahres oder des Kreislaufs eines Tages. Oder wenn ich noch spezifischer werden will, das ist der Kreislauf der Atmung. Ich atme ein und ich atme wieder aus. Also diese Muster, die ähneln sich immer genau gleich. Und diese Muster, die kann man sehen, zum Beispiel bei den Füßen. Wenn ich bei den Menschen jetzt, um auf dieser Ebene zu bleiben, die Füße anschaue, dann weiß man doch, dass durch die Fußreflexzonen der ganze Körper im Fuß abgebildet ist. Also da ist ein Bild drin des Magens, wo ist der, die Nieren, wo sind die Augen und so weiter. Also der ganze Körper des Menschen ist aufgrund der Gesetzmäßigkeit, alles was im Großen ist, muss auch im Kleinen sein, ist im Fuß abgebildet. Und wenn ich zu einem professionellen Fußreflexzonenmasseur gehe, dann drückt er diese Punkte und wenn es da irgendwo schmerzt, dann sagt er, das ist die Leber, die vielleicht jetzt ein bisschen Unterstützung brauchen könnte. Was die meisten Menschen aber nicht wissen, ist, dass genau das Gleiche auch im Gesicht vorhanden ist. Mhm. Das heißt, der ganze Körper, das ganze Wesen des Menschen ist auch im Gesicht repräsentiert. Darum haben wir auch so spannende Aussagen, die der Volksmund kennt, wie zum Beispiel, der Mensch trägt sein Herz auf der Zunge. Ja, bitteschön, was hat denn das Herz mit der Zunge zu tun? Und das ist ja eine Redewendung, die kennen wir hier bei uns, also das wissen wir. Oder zum Beispiel, wir kennen die Redewendung, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ich sage, was hat das denn jetzt mit der Leber zu tun? Mhm. Also es gibt also hier Zusammenhänge, die nicht nur in der östlichen Kultur bekannt sind, sondern die auch bei uns als Grundwissen oder als Urwissen vorhanden waren. Sonst gäbe es diese Redewendungen nicht. Und jetzt habe ich das angeschaut, welche Merkmale im Gesicht sind denn welchem Prinzip zugeordnet. Mhm. Das heißt also, die Augen, welches Prinzip repräsentieren die? Die Ohren, welches Prinzip repräsentieren die? Und jetzt kann man zu diesen Prinzipien nicht nur die äußeren Merkmale zeigen, sondern man kann auch Gefühle zuordnen. Das heißt, wenn also jemand ein Gefühl der Wut sehr stark ausgeprägt in seinem Leben kennt, dann wird sich das auch in seinen Merkmalen im Gesicht zeigen. Und die Merkmale im Gesicht, die die Wut repräsentieren, also dieses Gefühl, die zeigen sich an den Augenbrauen. Also wenn jemand ausgeprägt starke Augenbrauen hat, weil es gibt ausgeprägte Augenbrauen und es gibt ganz dünne oder nicht sehr sichtbare Augenbrauen, dann hat das damit zu tun, wie stark die Leber in diesem Menschen repräsentiert ist. Und jetzt, wenn ich das weiterspinne und sage, okay, gut, jetzt weiß ich, jetzt hat jemand stark ausgeprägte Augenbrauen, das heißt, er hat ein starkes Gefühl der Wut in sich, von der Gefühlswelt her, dann ist er auch jemand, der Dinge verändern will, weil Wut will verändern, Wut will erneuern. Und darum sind das Menschen, die dann eben die Begabungen haben, Dinge zu erschaffen. Wer erschafft Dinge? Zum Beispiel ein Handwerker. Wer erschafft Dinge? Zum Beispiel ein Architekt. Alle Menschen, die Dinge strukturieren und eine Struktur bringen wollen oder neu organisieren wollen, das sind Menschen, die eben diese Zeichen im Gesicht tragen. Und so gibt es Menschen, die haben zum Beispiel die Gabe der Kreativität. Wenn man kreativ ist, dann sollte man doch diese Kreativität ausleben können. Und jetzt kommt genau der springende Punkt. Der springende Punkt ist doch, dass wir in unserer Gesellschaft nur die Dinge fördern, von denen wir uns vorstellen können, dass man davon leben kann. Das heißt also, wenn jemand gut singen kann, dann weiß man zwar, dass es Menschen gibt, die vom Singen leben können, aber wie viele sind das? Die wenigsten können vom Singen leben, die gerne singen. Oder wenn jemand zum Beispiel gut zeichnen kann oder gut tanzen kann oder sich kreativ ausdrücken kann, der hat keine Chance in unserem System, dass er das auch leben kann. Also wird er irgendetwas tun müssen, weil das Umfeld, die Lehrer, die Eltern und so weiter ihm aufzeigen, das, was du da gerne machst, ist ja nett und wunderbar. Aber es ist nicht das, was dir deine Existenz sichert. Oder es ist nicht das, was dir einen Status gibt oder was auch immer wir hören, wenn wir klein sind oder wenn wir groß werden. Und das ist der Grund, weil ganz viele Menschen dann einen anderen Weg wählen als den sie eigentlich wählen sollten.
Also ist das Sicherheitsdenken, das wir leben in der Gesellschaft, aber auch persönlich ein großes Hindernis, diese Berufung tatsächlich zu finden und auch zu leben?
Das ist die Grundaussage. Die meisten Menschen funktionieren in erster Linie so, wie kann ich meine Existenz sichern? Und das hat die höchste Priorität.
Wenn Sie Firmen oder auch Privatpersonen dann auf diesem Weg der Visionsfindung begleiten, dann ist natürlich diese Vision oft einerseits natürlich glänzend und schön und motivierend, auf der anderen Seite natürlich aber auch aufgrund des Glänzens und der Größe und der Schönheit für viele auch beängstigend. Dann schreckt man wieder zurück. Wie kann ich das machen? Bin ich überhaupt selbst groß oder fähig genug, das überhaupt in die Welt zu bringen etc.? Wie überwinden Sie mit Ihren Klienten diesen Punkt zwischen der Motivation, das gefunden zu haben, und der Angst, die dann auch vielleicht auch mitschwingt, das vielleicht nicht erreichen zu können oder nicht gut genug zu sein, Sicherheiten zu verlieren?
Das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil das ist eine Grundthematik der Menschen, dass sie, wenn sie von einer Vision reden, dass sie von etwas reden, das mit der Zukunft zu tun hat. Und dieser Meinung bin ich nicht. Meine Meinung ist, dass eine Vision nichts ist, was mit der Zukunft zu tun hat, sondern eine Vision ist genau das Gegenteil. Es hat mit dem Jetzt, mit dem Moment zu tun. Wenn ich in der Welt rumhöre und ich höre den Menschen zu, wie man im Leben etwas erreichen kann, dann hört man oft von Trainern, von Beeinflussern, Politikern oder was auch immer. Was wir jetzt brauchen, ist eine Vision. Und damit meinen sie immer etwas, das in der Zukunft liegt. Das heißt, ich brauche ja deswegen eine Vision, weil ich jetzt nicht da bin, wo ich sein möchte. Das heißt also, sie haben das lineare Denken mit einbezogen. Und im linearen Denken heißt das, ich bin jetzt hier. Hier möchte ich nicht sein. Und die Vision soll mir zeigen, wo ich hin will, da wo ich jetzt nicht bin. Und der Schritt, der zwischen diesen zwei Punkten liegt, das ist der Weg, der eben diese Vision zu finden. Wenn ich jetzt aber genau schaue, dann stimmt das gar nicht. Es kann gar nicht stimmen, weil wenn ich jetzt hier bin und ich setze mir etwas zurecht, wo ich hin möchte, und ich nenne das Vision, dann heißt das, dass zwischen dem Punkt, wo ich hin will und wo ich jetzt bin, eine Diskrepanz besteht. Und wenn eine Diskrepanz besteht, dann ist es nicht eine Vision, die diesen Weg führt, sondern dann ist es das Ziel. Mhm. Denn eigentlich wäre das nichts anderes als ein Ziel. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen eine Vision mit einem Ziel verwechseln. Das heißt, sie reden von einer Vision, aber in Tat und Wahrheit ist es ein Ziel. Und sobald ich anfange, etwas als Vision zu benennen und es dann aber in Tat und Wahrheit ein Ziel ist und keine Vision, dann heißt das, dann bin ich wieder im Hamsterrad. Mhm. Weil solange ich nicht dort bin, ob ich es nun Vision oder Ziel nenne, spielt eigentlich keine Rolle. Und darum habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ist denn eine Vision wirklich? Und eine Vision ist genau das Gegenteil dessen, was wir als Ziel beurteilen. Ein Ziel ist linear in der Zukunft und die Vision ist eben im Moment. Das heißt also, das, was ich als Vision erzeige, ist nicht etwas im Außen, das meinen auch die meisten, es muss etwas im Außen sein. Meine Vision ist es zum Beispiel, in dieser Gemeinde ein neues Schulhaus zu bauen. Ja, könnte zum Beispiel ein Politiker sagen. Wenn ich das jetzt aber auseinandernehme und anschaue und sage, wir haben kein Schulhaus, unsere Vision ist es, eines zu haben, dann ist es nichts anderes als ein Ziel. Weil wenn du dann dort bist, dann hast du es und dann ist das Ziel erreicht. Dafür hast du diese Marker, wo man sagt, hier ist das Ziel und wenn du da bist, bist du am Ende. So, und darum ist es nicht so, dass man eine Angst davor haben muss, diese Vision zu entwickeln. Weil diese Vision ist etwas, was dir im heutigen Moment, im Jetzt, in dieser Phase des Lebens, wo du jetzt gerade bist, dass es dir die Kraft gibt, um erfüllt zu sein, egal ob du dein Ziel schon erreicht hast, ob du weit weg bist davon oder ob du schon über dem Ziel heraus bist. Das heißt, es ist etwas, was dich rundum abschließt und erfüllt fühlen lässt, auf dem Weg, deine Ziele zu erreichen, wenn du dir irgendwelche Ziele zurechtlegen willst.
Und wie kann das aussehen?
Das kann zum Beispiel so aussehen, dass es hat nicht mit dem Außen zu tun, sondern hat in erster Linie mit dem Innen zu tun. Sobald ich eine Vision entwickle, dann ist es immer ein inneres Bild. Zum Beispiel ein Gefühlszustand, den ich haben möchte, auf dem Weg zur Erfüllung meiner Ziele. Mhm. Ich habe ein großes Glücksgefühl, wenn ich daran arbeiten kann, den Menschen zu zeigen, was der Sinn des Lebens ist. Da muss ich mir dazu keine Ziele setzen, weil ich möchte das einfach tun. Meine innere Vision ist erfüllt und glücklich in dem Moment, wo ich das tun darf. Und dann wähle ich mir Dinge aus, die ich tun möchte. Ich schreibe zum Beispiel Newsletters, ich mache Vorträge, ich mache Seminare und alles, was dazu beiträgt oder mithilft eben, damit ich das machen kann, was mich erfüllt. Das ist das, was ich gerne tue. Und ich muss eher schauen, dass ich nicht zu viel von dem mache, weil es mich so begeistert. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich nehme an, so wie ich gesehen habe, wie Sie Ihre Arbeit machen, müssen Sie sich auch eher bremsen, weil man zwischendurch wieder mal ein bisschen Luft braucht und Ruhe braucht und Entspannung braucht. Das ist eben der Gegenpol zur Aktivität. Aber im Grunde genommen möchte man das so viel wie möglich machen. Das ist etwas, was eben so wenig vorkommt, dass wir es fast nicht mehr kennen. Und ich möchte, dass die Leute das erfahren. Schau einmal mal was ganz Einfaches. Wenn ein Mensch gerne im Wald ist, er liebt den Wald und er liebt vor allem die Arbeit im Wald, dann wird er vielleicht Förster. Und er liebt diesen Beruf und er macht nichts lieber, als am Morgen in den Wald zu gehen und im Wald seine Arbeit zu verrichten. Diese Arbeit ist vielleicht sogar sehr, sehr anstrengend, weil sie körperlich eine große Aktivität erfordert. Am Abend ist dieser Mensch vielleicht körperlich müde, aber ist erfüllt, weil er das tun konnte, was er am liebsten tut. Der braucht sich doch keine Ziele zu setzen, weil jetzt da im Moment, da wo er jetzt ist das, was er will und das, was er machen will. Und weil es so wenige Menschen gibt, die diesen Zustand haben, meint man, man müsse viele Kompensationen aufbauen, wie zum Beispiel sich Ziele setzen, um sich quasi den inneren Schweinehund überwinden zu lassen, damit man dann eben doch irgendwie etwas erreicht, obwohl man es gar nicht gerne tut. Darum ist die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, ist das, was ich hier jetzt mache, ist das das, was wirklich meine Herzenssache ist? Oder tue ich einfach etwas, weil ich, ist natürlich auch wichtig, aber weil ich meine Existenz sichern will. Und da wir fast nie was anderes gelernt haben, sind die meisten Menschen in diesen Themen drin gefangen. Und sie können sich durchmogeln, viele Jahre oft. Aber irgendwann, meistens um die Lebensmitte herum, kommt dann der Punkt, wo sie sagen, ich mag nicht mehr, jetzt muss ich was ändern. Mhm. Und schön wäre, wenn man bereits die Kinder in ihren Fähigkeiten erkennen könnte und sie in ihren ureigensten Fähigkeiten, die sie mitgebracht haben, die man ja im Gesicht erkennen kann, das ist ja kein Geheimnis, wenn man das mal anschaut. Wenn man das mal erkennen kann, kann man sagen, ich möchte das Beste aus dir, dass du das Beste aus dir herausholst und dass du diese Gabe anwenden kannst, damit du diese Gaben, die du mitgebracht hast, den anderen Menschen schenken kannst. Was ist denn Schöneres im Leben, als den Menschen deine eigenen Gaben zu schenken? Und weil wir in unserer Gesellschaft zu oft diese Einteilung machen zwischen das ist nützlich und das ist nicht nützlich, tendieren wir dazu, die Dinge zu tun, die wir eben als nützlich bezeichnen. Aber stell dir einmal vor, wie das ist, wenn es Musik nicht geben würde. Musik brauchen wir nicht zum Überleben, grundsätzlich. Ja, wir brauchen Nahrung, ja, aber Musik eigentlich nicht. Was wäre, wenn es keinen Tanz geben würde? Was wäre, wenn es kein Schauspiel geben würde? Wenn es alle diese Dinge, die doch die Seele des Menschen berühren, weiterbringen und heilen können, wenn es die nicht geben würde, das wäre doch unglaublich schade. Und deswegen sollte man viel mehr den Menschen die Möglichkeiten geben, dass sie in den Dingen gefördert werden, in den Dingen, in denen sie gut sind. Und in die Dinge, die wir gut machen, die machen wir in der Regel auch gerne. Das ist so ein bisschen eine Gesetzmäßigkeit. So, und jetzt sollten wir eine Gesellschaft aufbauen, wo jeder das tun kann, was ihm am meisten Freude macht und worin er gut ist, damit er das alles der Menschheit schenken kann. Und wir sollten uns daran freuen. So wie ein Koch, der gerne kocht und wir freuen uns an seinem feinen Essen oder am Gesang der Musik. Wie oft sind wir in einer traurigen Stimmung und es kommt ein Musikstück und es heitert uns auf. Es ist doch was Wunderbares, wenn jeder das machen kann, was er gerne tut.
Ich hätte Sie schon viel früher kennenlernen sollen. Aber ich bin natürlich erzogen worden in diesem Sicherheitsdenken. Es wurden mir auch Berufe vorgeschlagen seitens meiner Eltern, die nicht zu mir gepasst hätten. Mhm. Und in meinem Fall war es dann wirklich so, dass ich auch eine Management-Ausbildung gemacht habe. Ich bin diesen Weg gegangen und dachte mir, ja, die wirtschaftliche Sicherheit steht im Vordergrund und ich interessiere mich ja eh auch dafür. Ja, das ist nämlich das... die Gefahr vielfach auch. Man interessiert sich für gewisse Dinge und legt es sich dann zurecht und das funktioniert dann auch recht gut. Und es ist ja nicht so, dass man, wenn man nicht genau diesen Weg geht oder nicht genau diese Berufung lebt, dass das immer völlig dramatisch schlecht sein muss.
Ja, absolut.
Sondern man passt sich ja auch an, man hat ja auch gelernt, sich in einem gewissen Umfeld dann entsprechend zu bewegen und so war es auch bei mir. Und ich erinnere mich noch heute, wie ich dann gegen Ende dieses Studiums schreibenderweise wieder zu der Erkenntnis gekommen bin, ich sollte vielleicht schreiben. Mhm. Ja, ich schreibe jeden Tag 3, 4, 5, 6, 10, manchmal 15 Seiten. Ich sollte vielleicht schreiben. Mhm. Mir lag allerdings der Journalismus nicht. Mhm. Dann war zwar die Erkenntnis da, ich sollte schreiben, aber ja, dann werde ich ja mein Leben lang am Hungertuch nagen, ja, und genau, unter der Brücke landen und keine, genau, Freunde haben.
Voilà. Genau.
Alles, genau.
Das ist genau der Punkt.
Genau diese ganzen Szenarien. Und dann bin ich im Bus gesessen und bin an einem Plakat vorbeigefahren. Ja. Und auf diesem Plakat stand, war ein Kind zu sehen und auf dem Plakat stand, er wird einen Beruf haben, den es heute noch nicht gibt. Okay. Und ich sehe diesen Satz auf diesem Plakat in diesem Bus und ich denke, passt, ich auch. Ich werde einen Beruf haben, den es heute noch nicht gibt, zumindest nicht in meinem Umfeld.
Absolut.
Weil oft wachsen wir in einem Umfeld auf, in dem diese Fähigkeiten bislang noch nicht gelebt werden konnten. Sei es, weil einfach die Entwicklung dieser Gesellschaft noch nicht an dem Punkt war. Und gerade heute, 2019 sind wir jetzt, wo wir am Anfang der Digitalisierung stehen, wo sich alles verändert und wo heute sehr, sehr viele Berufe, die vor 10, 15 Jahren noch als krisensicher galten, teilweise fast nicht mehr existieren. Und entsprechend, glaube ich, finde ich es schön, sich gerade heute zu öffnen und so mutig zu sein und zu sagen, ich mache gerne dieses oder jenes. Mhm. Und nein, es gibt jetzt gerade keine Stellenausschreibung dafür, aber ich gehe dem nach, Schritt für Schritt, ich gehe dem nach, ich schreibe weiter oder ich koche weiter oder ich pflanze weiter Bäume oder was auch immer diese Leidenschaft ist und ich schaue, was sich daraus ergibt. Weil wie Sie sagen, das war auch in meinem Fall so, das kann ich nur bestätigen, die Energie, die da ist, diesem Weg zu folgen, ist immens und diese Energie wächst und wächst und wächst. Je mehr man in diesen Topf schüttet, umso mehr Kraft entsteht da. Und das ist sicherlich auch das, was Sie beobachten können bei Ihren Klienten.
Absolut. Das ist diese Befreiung in dieses neue Leben hinein. Ich muss hier einfach auch vorausschicken, damit die Zuseher das vielleicht besser einordnen können. Die Arbeit, die ich heute mache oder die ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, die kann ich natürlich nicht machen mit 18. Mhm. Da braucht es natürlich eine gewisse Lebenserfahrung dazu. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, in diesem Leben das zu tun, was ich jetzt tue. Das spüre ich, weil ich genau weiß, es ist das, was mein Herz zum Jubeln bringt, wenn ich das machen kann, was ich mache. Wenn ich, als ich 18 Jahre alt war oder 20 Jahre alt war oder vielleicht auch 30 Jahre alt war, da war das noch nicht so. Das war was ganz anderes, das mich damals interessiert hat oder fasziniert hat. Und rückblickend betrachtet war es absolut notwendig, dass ich diese Zeit hatte, um die Reife zu erlangen, um mir das Wissen anzueignen, um die Erfahrungen machen zu können, die ich machen musste. Das heißt also, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben diese Wirtschaft studiert, dann war das wichtig. Das heißt, es gehörte genauso dazu. Aber wir hätten es einfacher haben können. Weil Sie haben zum Beispiel ein spezielles Zeichen im Gesicht. Und zwar ist es so, dass Sie innen, wenn Sie die Augen anschauen, sind die innen tiefer als außen. Das heißt, Ihre Augen stehen ganz leicht nach außen, nach oben. Sie sind also nicht waagrecht, sondern sie gehen leicht nach oben. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie unglaublich kreativ sind. Und deswegen, wenn Sie gesagt haben, ich sollte schreiben, war das bereits ein Hinweis Ihrer Seele, Sie auf diesen Weg zu bringen. Ja? Aber Sie mussten zuerst noch andere Dinge lernen. Und die Dinge, die Sie gelernt haben, die haben Sie gelernt, damit Sie später eben diese Fähigkeiten, die sich durch dieses Merkmal in den Augen zeigt, dass Sie das auch anwenden können. Das heißt also, wenn Sie jetzt das in Kombination bringen, dann wird irgendwann Ihre innere Führung, Ihre Seele oder was immer es ist, wird zu Ihnen sagen, es ist es Zeit, deine Gaben der Welt zu schenken, die du mitgebracht hast. Und wenn man dann diese Unsicherheit bekommt, ja, wann muss ich jetzt meinen Beruf wechseln? Ich habe doch so eine gut laufende Firma, ich bin in einer sicheren Position und so weiter. Alle diese Dinge, die möchte man dann eben behalten, weil man eben an diese Existenz glaubt und an diese Existenz festhalten möchte. Und man hat dann eben nicht den Mut, eben das zu entwickeln. Das, was ich machen möchte, gibt es eigentlich nicht. Ich kann Ihnen ein schönes Beispiel erzählen aus diesem Life-Change-Seminar, wo ich mit ganz kleiner Gruppe, damit die Leute wirklich bei mir habe, diese Prozesse durchgehe. Da war ein Mann da, der hatte aus meiner Beurteilung des Gesichts eine unglaublich kreative Ader. Also dieser Mann war wirklich sehr kreativ. Ich konnte das erkennen. Du hast verschiedene Fähigkeiten manchmal. Manchmal hat man Fähigkeiten, die kreativ sind und die strukturiert sind. Und das gibt dann halt neue Möglichkeiten wieder im Leben. Und er hatte wirklich die Fähigkeit, große, große Kreativität leben zu können. Aufgrund seiner Herkunft ist er in einer Familie aufgewachsen, da waren lauter Ingenieure. Mhm. Also sehr kopfgesteuerte Menschen, alles muss logisch sein und so weiter. Da hast du keine Chance, die Kreativität ausleben zu können, sondern da war ganz klar, Junge, du studierst, du wirst Ingenieur, wie wir alle auch. Es gibt auch nichts dagegen zu sagen. Aber irgendwann im Leben merkt er, dass es nicht mehr gut funktioniert. Sein Geschäft läuft nicht, er verdient zu wenig, er weiß nicht, wie er über die Runden kommen soll. Und in diesem Moment kommt er zu mir und sagt, ah, ein Life Change ist angesagt. Irgendetwas muss jetzt ändern. In diesem Prozess habe ich ihn dann gefragt, was möchtest du denn machen, wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt machst? Dann sagt er mir, ich weiß es nicht. Dann sage ich ihm, doch, du weißt es. Natürlich, weil ich es bis ich gesehen habe. Doch, du weißt es. Dann sagt er, nein, ich weiß es nicht. Dann sage ich ihm noch einmal, doch, du weißt es. Ich weiß, dass du es weißt. Er sagt, okay, gut, wenn du so fragst, am liebsten würde ich eigentlich malen. Dann sagt er, siehst du? Er sagt, ja, aber von was soll ich dann leben? War seine nächste Aussage. Das heißt also, wir schließen in unserem Leben oft die Dinge schon aus, von denen wir uns nicht vorstellen können, dass wir davon leben können. Und das ist das große Problem. Deswegen sollte man zuerst einmal sich wirklich fragen, was habe ich wirklich für Talente? Was ist meine Berufung? Was mache ich gerne? Ohne auch nur im Geringsten darauf zu achten, wovon soll man dann leben? Dieser Mann übrigens, der hat heute ein eigenes Atelier, der lebt heute vom Malen, der hat das wirklich umgestellt. Und ich bin so unglaublich glücklich, wenn Menschen das machen können, was sie wirklich machen wollen. Er hat Ausstellungen und verkauft seine Bilder. Es war nur in seinem Bewusstsein nicht möglich, dass man davon leben kann. Aber wenn man sich einmal damit auseinandersetzt und sagt, okay, nehmen wir einmal an, ich müsste von dem leben können, wie müsste das gehen? Dann wird man eine Lösung finden.
Das ist sehr schön. Es ist auch so, dass wir natürlich, wenn wir von Talenten reden, auch immer gleich für viele, viele Menschen so eine Art Perfektionismus mitschwingt. Ja, ich habe vielleicht ein Talent zum Kochen, ja, aber für eine Sterneküche reicht es nicht. Oder ich habe vielleicht das Talent zu malen, aber Van Gogh bin ich nicht. Wie geht man damit um?
Das genau.
Dass sofort dieser enorme Leistungsanspruch dann mitschwingt, der das dann alles auch gleich wieder tötet. Wie können die Leute, die jetzt zuschauen, für sich selber das überwinden?
Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von Konfuzius, der gesagt hat, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das heißt, sobald ich anfange, wenn ich etwas machen möchte, von dem es irgendein Vorbild gibt, sei es nun ein Sternekoch oder was auch immer, dann ist das etwas, was wir ganz anders angehen sollten, sondern wir sollten uns nicht an dem orientieren, der etwas schon so viele Jahre gemacht hat. Wir sollten uns immer an dem orientieren, der jetzt hier anfängt und einfach Lust darauf hat, das zu machen, was er jetzt macht. Also ich nehme an, Sie haben Lust darauf, Ihr Buch zu schreiben. Mhm. Ich nehme nicht an, dass Sie gesagt haben, oh, jetzt muss ich heute Morgen aufstehen, jetzt muss ich mein Buch weiterschreiben, wann ist denn das Ding endlich fertig? Sondern da kann man sich kaum bremsen. Ja? Darum macht man einfach. Und deswegen ist es ja auch das, was ich sage, dieses Ziele setzen müssen sich nur Menschen, die nicht wirklich ihre Herzenssache leben. Sonst würde man es doch einfach tun. Ja? Eine Mutter, die ihre Kinder betreut, muss sich nicht Ziele setzen, wo die Kinder sein werden, sondern sie betreut die Kinder so, wie sie es nach ihrem Herz und nach ihrem besten Wissen und Gewissen machen kann. Und sie freut sich an der Entwicklung, die stattfindet. Sonst haben wir immer wieder Druck, den wir aufbauen, oder wir haben Erwartungen, die wir erfüllen wollen, auch wenn es nur unsere eigenen sind. Das Leben im Moment, das ist das, um was es geht. Und das kann man eben dann wirklich nur machen, wenn man das tut, was man wirklich machen will. Und wenn ich etwas machen will, beginne ich damit. Und es ist ja logisch, dass wenn jemand 20 Jahre Erfahrung hat, dass er mehr Erfahrung hat als derjenige, der neu damit beginnt. Aber es besteht trotzdem ein großer Unterschied. Derjenige, der 20 Jahre Erfahrung hat, das ist ein anderer Mensch. Und derjenige, der jetzt anfängt, ist ein eigener Mensch und darum ist es was ganz anderes. Also diese Unterscheidung der eigenen Persönlichkeit und das, was man selber an Erfahrungen mit reinbringt, von seiner Person her, von seinen Talenten her, von seinen Fähigkeiten her, das macht eben den großen Unterschied. Und vielleicht ist derjenige, der 20 Jahre Erfahrung hat, für denjenigen, der zu jemandem kommt, der jetzt neu anfängt, der Falsche. Wer sagt denn, dass jemand, der 20 Jahre Erfahrung hat, der Richtige ist? Ich merke doch oft, dass ich mit meiner Erfahrung oft die Menschen überfahre, die nicht auf diesem Level sind oder nicht diese Hintergründe haben, dass ich sie praktisch wie überfordere und sage, Moment, ja. Mhm. Das heißt, dann bin ich, ist jemand, der es viel einfacher macht, der vielleicht viel weniger Erfahrungen hat, viel weniger Kenntnisse hat, ist vielleicht viel besser für denjenigen, jetzt in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt. Darum, es gibt für jeden immer genügend Leute. Und für mich ist es ganz klar, Menschen werden immer Probleme haben. Immer. Menschen sind hierher gekommen, um Probleme zu bewältigen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und solange Menschen Probleme haben, braucht es Leute, die ihnen helfen, diese Probleme zu lösen. Und darum, wenn du etwas machen kannst, was dir Freude macht, was dich erfüllt, dann wirst du mit dem irgendetwas finden, wo Probleme sind, die du der Welt schenken kannst. Das ist in sich eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn man sowas beginnt und anfängt und in diesen Weg geht und in erster Linie mal Angst hat wegen der Existenz, die natürlich wichtig ist, die muss schon gesichert sein, das ist schon klar, aber oft hat man einfach zu große Angst davor. Weil ich gehe von einem anderen Weltbild aus. Und dieses Weltbild, das muss man natürlich zuerst ein bisschen verstehen, aber ich erzähle es jetzt mal. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier auf diese Erde kommen mit einem Plan. Wir haben den Plan auch selber gemacht. Es ist also nicht so, dass irgendjemand uns diesen Plan vorlegt, sondern ich mache den selber. Sei das aufgrund von Erfahrungen aus früheren Leben, wenn man dieses Konzept kennt, oder weil man Erfahrungen gemacht hat, die man korrigieren möchte. Also, man macht sich diesen Plan, man hat aber trotzdem immer die freie Wahl zu entscheiden, will ich in die Richtung oder in eine andere Richtung gehen. Der freie Wille ist ein Grundgesetz. So, und jetzt kommt jemand in dieses Leben, nimmt die Talente mit, die man im Gesicht sieht, und er geht seinen Weg, diese Aufgaben zu erfüllen oder diese Dinge zu lernen, die er lernen möchte. Und dazu gehört vielleicht, dass Sie jetzt auf die Idee kommen, ich möchte gerne den Menschen helfen, sich durch die Digitalisierung zu bringen. Also ich möchte ihnen helfen, durch die Digitalisierung zu kommen. Die Menschen sind überfordert mit der Digitalisierung und meine Aufgabe ist es, ihnen dabei zu helfen. Ich möchte ihnen zeigen, dass sie ihr Leben wieder zu sich zurücknehmen können, dass das Leben nicht in draußen stattfinden muss. Jetzt, wenn das ihre Aufgabe war, die sie sich gewählt haben, um hierher zu kommen, und wenn sie an eine Verbundenheit von Himmel und Erde glauben, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie, wenn sie das tun, wofür sie hier sind, auch die Sicherheit bekommen, dass sie leben können. Warum denn nicht? Das heißt also, wenn sie das tun, wofür sie hier sind, wird für ihre Existenz immer gesorgt werden. Wenn sie das tun, um ihr Ego aufzublasen, dann geht es nicht. Oder wenn sie Dinge tun, die nicht dem entsprechen, wofür sie hier sind, dann kann es sein, dass sie mit ihrer Firma Schwierigkeiten bekommen. Also, dass sie zum Beispiel Konkurs machen, dass die Geschäfte nicht so gut laufen. Darum sollte man immer sehr achtsam sein und in sich hineinspüren und nachfühlen. Ist das, was ich jetzt mache, wirklich das, was mein Herz will? Oder ist es das, was mein Ego will? Ist es das, warum ich hierher gekommen bin oder nicht? Und wenn ich dem wirklich achtsam folge, dann kann es nicht sein und es macht überhaupt keinen Sinn, dass dann meine Existenz nicht gesichert wäre. Stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen hierher, Sie machen Ihr Ding, das, was Ihr Herz will, und jetzt müssen Sie sich um sowas natürlich Wichtiges, aber eigentlich bescheuert, um sowas Bescheuertes kümmern wie die Existenz. Das macht doch keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, dass man das tut, wofür man hier ist, das tut, wo man seine Talente mitgebracht hat dafür, und dann soll man sich um die Existenz kümmern. Das ist doch völlig schräg. Also, ich bin der festen Überzeugung, jeder, der das tut, wofür er hier ist, wirklich, dem wird es möglich sein, wie auch immer, dass er seine Existenz gesichert hat. Weil ich bin überzeugt, meine Arbeit, die ich tue, die macht nur dann wirklich einen Sinn, wenn ich mich nicht um die Existenzsicherung kümmern muss. Das muss ich nicht, weil dann kann ich das machen, wofür ich hier bin. Wenn ich meine Gaben den Menschen schenken kann, wenn ich meine Fähigkeiten den Menschen zur Verfügung stellen kann, damit es ihnen besser geht oder dass sie Erkenntnisse haben können oder damit sie lernen können, dann ist es das Wichtigste, was ich tun kann. Und wenn ich irgendwann spüre, dass das in eine falsche Richtung läuft oder dass es nicht mehr funktioniert oder dass es nicht mehr ankommt, dann weiß ich, aha, es steht ein nächster Schritt an. Wo muss ich jetzt in meinem Leben die entsprechenden Veränderungen vornehmen? Und diese Zeichen, die kommen von überall her. Warum haben heute so viele Menschen das Problem mit Burnout? Das ist doch nichts anderes als ein Zeichen der Seele. Es muss was ändern. Du lebst deine Gaben nicht. Du gehst nicht den Weg, den du dir vorgenommen hast. Und deine innere Führung, nennen wir es mal so, möchte dich darauf hinweisen. Wie soll sie sich denn sonst darauf hinweisen? Sie kann dir kein E-Mail schicken. Sie kann dir nicht irgendwas schreiben. Sie kann es nur mit Gefühlen. Und wenn ich diese Gefühle ignoriere, dann müssen die Gefühle somatisiert werden. Das heißt, dann werden die Gefühle verkörperlicht. Und dann zeigt sich auf der körperlichen Ebene, dass eine Veränderung stattfinden muss. Und siehe da, und das habe ich schon so oft erlebt, dass Menschen, die dadurch, dass sie ihr Leben umgestellt haben, dass sie sich entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen, dass sie sich entschieden haben, ihrem Herz zu folgen, plötzlich, in diesem Moment, waren alle Beschwerden weg. Mhm. Und sicher kennen Sie auch Menschen, denen es ähnlich ergangen ist. Man hört das immer und immer wieder. Mhm. Und das ist es, um was es geht, dass man diese Zeichen wirklich auch wahrnimmt und ihnen folgt. Und sie ernst nimmt vor allem.
Was im Leben wirklich zählt, innere Erfüllung, die Berufung zu suchen, zu finden, ihr auch im Rahmen der eigenen individuellen Möglichkeiten Schritt für Schritt stärker zu folgen. Was möchten Sie abschließend uns mitgeben? Was wünschen Sie uns?
Ich wünsche allen Menschen da draußen, wünsche ich, dass sie sich bewusst werden, dass sie viele Talente mitgebracht haben. Und dass diese Talente kein Geheimnis sind, sondern dass sie sich in jedem Gesicht zeigen. Ich möchte auch, dass jeder einzelne Mensch den Mut hat, diese Talente leben zu können. Dass er sich Gedanken darüber macht, warum bin ich überhaupt hier? Was ist der Grund, warum ich auf diese Erde gekommen bin? Weil diesen Grund, den gibt es und den sollte man finden. Und dann kann man Schritt für Schritt die Veränderungen vornehmen, damit man wirklich das tun kann, was man liebt, was man gut kann, was die Welt braucht und das soll uns dann die Existenz sichern, um innerlich erfüllt und glücklich zu sein. Das wünsche ich allen Menschen.
Das wünsche auch ich allen Menschen, weil ich bin auch absolut überzeugt, dass wir weit mehr sind als müde Mitläufer und Menschen, die ihre Talente für immer suchen und glauben, keine zu haben. Denn wir alle, we are creators und ich wünsche uns, dass wir auch so leben können. Wir werden auf jeden Fall die interessante Arbeit von Herrn Niederberger unten verlinken für weitere Vorträge, für weitere Informationen, auch zum Gesichterlesen, was erkennt man wo, wie kann ich beispielsweise das auch an meinem Kind erkennen, dass man sich ein bisschen einarbeiten und einlesen und einsehen kann in die Arbeit von Herrn Niederberger. Und ich danke ganz, ganz, ganz herzlich fürs Dasein. Es war ein wunderschönes Gespräch und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute auf Ihrem Weg der inneren Erfüllung.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.